Ja, ich darf Sie herzlich zur Nachmittagsrunde der Tagung begrüßen. Mein Name ist Thorsten Bonacker, für die, die mich nicht kennen. Ich habe eine Professur hier für Friedens- und Konfliktforschung und habe mich auch immer mal wieder und zeitweise auch sehr intensiv mit kritischer Theorie, mit Fragen der Normativität, kritischer Theorie beschäftigt und habe in dem Zusammenhang bin ich immer wieder auf viele Texte von Christoph Menke gestoßen und die haben mich immer sehr angeregt und haben mir viele Argumente gegeben, mit denen ich dann weiterarbeiten konnte. Und ja, war wirklich für mich eine der ganz großen Inspirationsquellen in meiner Arbeit zur kritischen Theorie. Und insofern bin ich sehr froh und dankbar, das Panel hier heute Mittag moderieren zu können und Christoph Menke begrüßen zu können. Ich möchte ihn kurz vorstellen, aber dann natürlich auch ganz schnell das Wort an Christoph Menke weitergeben. Christoph Menke und vielleicht, bevor ich ihn vorstelle, nochmal einen Dank und auch einen Glückwunsch in gewisser Weise an die Organisatoren und Organisatorinnen der Tagung. Ein Dank, dass sie das organisiert haben und ich glaube, der Zuspruch hier zeigt dann schon den großen Erfolg. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt. Wer schon mal in Marburg während der Semesterferien versucht hat, eine Tagung zu machen, der weiß, dass es geradezu unglaublich gut besucht ist. Und ein Glückwunsch, dass es den Organisatorinnen und Organisatoren gelungen ist, einen der aus meiner Sicht profiliertesten und intellektuell interessantesten Vertreter der heutigen kritischen Theorie nach Marburg zu holen, nämlich Christoph Menke. Christoph Menke hat Philosophie und Germanistik in Heidelberg und Konstanz studiert und 1987 in Konstanz promoviert. Und dann 1995 in Berlin habilitiert. Von 1997 bis 1999 war er Associate Professor an der New York School of Social Research, so ein bisschen die diplomatische Vertretung der kritischen Theorie in den USA, darf man das so sagen? Von 1999 bis 2008 war er dann Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik und Ästhetik an der Universität Potsdam. Und seit 2009 ist er in unmittelbarer Nachbarschaft, nämlich Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt. Wenn ich jetzt anfangen würde, das Werk, die Buchveröffentlichungen, die Herausgeberschaften, die Artikel nur zu benennen oder gar anzufangen, die zusammenzufassen, dann würden wir heute Abend hier noch sitzen und das möchte ich Ihnen und auch Herrn Menke nicht zumuten, jetzt hier so lange meine Stimme zu hören. Vielleicht so viel, wenn man sich die Veröffentlichung anguckt, das Werk anguckt, dann fällt aus meiner Sicht zumindest auf, dass es zwei ganz dominante Themen gibt, nämlich normative, ethische, politische Fragen der praktischen Philosophie auf der einen Seite und Fragen der Ästhetik auf der anderen Seite und eine ganze Reihe von Texten, in denen diese beiden Aspekte, die so häufig eigentlich auch in der kritischen Theorie ja getrennt verhandelt wurden, zusammen behandelt werden. Das ist das eine, was auffällt. Das zweite, was auffällt und was mich immer sehr fasziniert hat, war die Berührungspunkte, die gesuchten Berührungspunkte und Auseinandersetzungen mit anderen intellektuellen Traditionen. Zu nennen wäre vor allen Dingen sicherlich die Dekonstruktion, Derrida und Paul de Man, mit denen Christoph Menke sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat und die er versucht hat, auch aus meiner Sicht fruchtbar zu machen für die klassischen Fragen der kritischen Theorie. Vielleicht nenne ich drei seiner zahlreichen Buchveröffentlichungen, die mir besonders gefallen haben. Das ist immer das Privileg des Moderators, dass er was raussuchen darf und sagen kann, warum ihm das so gefallen hat. Die Souveränität der Kunst, 1988 erschienen und mittlerweile in viele Sprachen auch übersetzt und 1991 auch in der Taschenbuchausgabe erschienen. Die Tragödie im Sittlichen, Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel, 1996 erschienen und zuletzt erschien der Band Kraft, ein Grundbegriff der ästhetischen Anthropologie. Also hier sehen Sie nochmal dieses Zusammenwirken von unterschiedlichen Dimensionen der Philosophie im Werk. Bei den zahlreichen, ich habe 15 Herausgeberschaften gezählt, bei diesen zahlreichen Herausgeberschaften will ich zwei Dinge benennen, weil ich glaube, dass die für das Thema der Tagung besonders interessant sind, nämlich ein Band, den er mit Axel Honneth 2006 herausgegeben hat, Theodor W. Adorno, negative Dialektik, Klassiker neu interpretieren. Also so ein wenig der Versuch, einen klassischen Text der kritischen Theorie neu zu interpretieren und anschlussfähig, wenn man das so sagen kann, zu machen an die gegenwärtige Debatte um kritische Theorie. Und auf der anderen Seite sozusagen ein zweiter Strang, mit dem Christoph Menke sich sehr viel beschäftigt hat und ich auch sehr faszinierend finde, nämlich die Frage der Menschenrechte, ein Band, den er mit Sibylle van der Waal herausgegeben hat, über die Unversehrtheit des Körpers, Geschichte und Theorie eines elementaren Menschenrechts. Und ich glaube, diese beiden Bände stehen so ein bisschen vielleicht paradigmatisch für unterschiedliche Fragestellungen, die auch auf dieser Tagung ganz wichtig sind, nämlich einerseits die nochmal Diskussion und Aktualisierung kritischer Theorie auf der einen Seite, aber auch die Frage, was kann kritische Theorie für zentrale politische und normative Probleme der Gegenwartsgesellschaft leisten. Wenn ich eben gesagt habe, dass Christoph Menke einer der intellektuell interessantesten Vertreter der kritischen Theorie ist, so ist das natürlich nicht ganz schön gesagt, weil der Begriff Vertreter irgendwie, das klingt sehr unschön, klingt so ein bisschen, als würde jemand was verkaufen und vor allen Dingen, als wäre er im Auftrag von irgendjemand anderem unterwegs. Und ich denke, das wird dem intellektuellen Charisma und dem intellektuellen Profil Christoph Menke ist natürlich eigentlich nicht gerecht. Es ist sehr eigenständig und, wie ich finde, sehr schillernd zwischen unterschiedlichen Denkrichtungen hin und her pendelnd, wenn man so will. Und das wird sicherlich jetzt auch gleich im Vortrag nochmal deutlich werden. Christoph Menke wird ungefähr 45 Minuten sprechen und dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit zur Diskussion. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und sind gespannt auf den Vortrag.
Ja, schönen Dank. Eine Hypothek. Ich werde versuchen, was ich zur Ableistung tun kann. Vielen Dank also für die Einführung. Vielen Dank auch den Organisatoren für die Einladung. Ich werde eigentlich nicht über kritische Theorie sprechen. Das heißt, ich werde nicht versuchen, einen der Autoren der kritischen Theorie oder eine der in der kritischen Theorie von ihr selbst zentral diskutierten Theoreme zu entfalten, sondern ich möchte einen, auch historisch einen Schritt zurückgehen. Ich werde versuchen, eine Gedankenfigur aus der Vorgeschichte der kritischen Theorie zu rekonstruieren, die mir aber dann in der Geschichte der kritischen Theorie dann doch eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Und das ist der Begriff der zweiten Natur, so wie ihn Hegel entwickelt hat. Das heißt, es ist ein Hegel-Vortrag, wenn Sie so wollen. Der Versuch, Hegel als einen kritischen Theoretiker zu lesen und dabei zugleich von Hegel zu lernen, worin das Problem vielleicht der Kritik liegt, nämlich ihr Verhältnis zur Affirmation. Also, lass mich beginnen. Im antiken Nachdenken über die Tugend bezeichnet der Begriff der zweiten oder wie es in der Antike auch heißt, anderen Natur, das Gelingen der sittlichen Bildung. Der Prozess der Erziehung ist gelungen, wenn er im Menschen, der dadurch zum sozialen Mitglied wird, den Habitus der Tugenden wie eine andere Natur hervorzubringen vermocht hat. Dieser antiken Sicht, die in den verschiedenen Spielarten des Neo-Aristotelismus gegenwärtig reformuliert wird, möchte ich die Untersuchung des Begriffs der zweiten Natur gegenüberstellen oder entgegenstellen, die Hegel begonnen hat und in der kritischen Theorie in verschiedener Weise fortgesetzt worden ist. Denn im Gegensatz zur aristotelischen und besonders zur neo-aristotelischen Verwendung hat der Begriff der zweiten Natur bei Hegel einen wesentlich kritischen Gehalt. Ja, durch den Begriff der zweiten Natur macht Hegel den entscheidenden Schritt zu einer Form der Kritik, die sich radikal von dem religiös oder moralisch verstandenen Gedanken individueller Verursachung und Verschuldung des Falschen löst und sich als Gesellschaftskritik versteht. Das werde ich im ersten Schritt rekonstruieren. Zugleich aber beschreibt nach Hegel dieselbe Struktur, die den kritischen Gehalt des Geistes als zweiter Natur ausmacht, auch die Gestalt oder Bedingung seines Gelingens. Im Begriff der zweiten Natur sind daher nach Hegel Kritik und Affirmation auf komplexe, man könnte sagen, unauflösbare Weise ineinander verschlungen. Das werde ich dann im zweiten Schritt rekonstruieren. Also der erste Schritt ist eine bloße Rekonstruktion der Grundstruktur, die Hegel zweite Natur nennt. Der zweite Schritt ist eine Reflexion darauf, inwiefern es sich tatsächlich um einen Begriff der Kritik handelt oder wie Kritik und Affirmation in diesem Begriff der zweiten Natur sich ineinander verschlingen. Wie im antiken Denken, so hat auch bei Hegel der Begriff der zweiten Natur seinen Platz in der Theorie der Bildung. Der Begriff der zweiten Natur ist ein paläologischer Begriff. Seit der berühmten Analyse in der Phänomenologie des Geistes versteht Hegel die Bildung als einzige Möglichkeit, das Paradox der Befreiung zu lösen, in das der Sklave oder wie dort sagt der Knecht sich unauflösbar verstrickt. Das Paradox nämlich, dass der Sklave sich nur befreien kann, wenn er schon frei ist. Die Bildung löst dieses Paradox der Befreiung, indem sie durch Arbeit den Bürger hervorbringt. Im Gegensatz zum Sklaven kann der Bürger sich politisch befreien, das sehen wir in der Französischen Revolution. weil er seine Freiheit bereits gesellschaftlich erarbeitet hat, also durch Bildung bereits frei geworden ist. Zugleich aber wiederholt sich das Paradox der Befreiung in der Bildung. In der Bildung kann sich der Bürger die Befreiung aus seiner natürlichen Existenz nur so erarbeiten, dass er sich der Notwendigkeit der sozialen Existenz, der Macht sozialer Formen unterwirft. Während jemand Sklave ist, weil er keinen eigenen Willen hat, ist der Bürger dagegen aus und mit eigenem Willen der Herrschaft sozialer Formen unterworfen. Der Stand des Bürgers, also des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, und zwar jedes Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, ist der Zustand, wie Kant sagt, selbstverschuldeter Unmündigkeit. Seine Knechtschaft, also die Knechtschaft des Bürgers, ist wahrhaft freiwillig, denn er tut sie sich selber an, nach Laboitiers berühmter Formulierung. Er bringt seine Unterwerfung unter die Notwendigkeit sozialer Formen durch eben die Arbeit hervor, durch die er sich von der Notwendigkeit natürlicher Antriebe befreit. Nun, wie lässt sich das verstehen? Wie lässt sich verstehen, dass die Geknechteten sich ihre Knechtschaft, die Beraubung ihrer Freiheit selbst aus eigenem Willen antun? Worin besteht dieses nochmal Labouti Monstrum von Laster, in dem der freie Wille sich gegen sich selbst kehrt? Auf diese Fragen soll der Begriff der zweiten Natur, den Hegel entwickelt, eine Antwort geben, indem er erklärt, wie im Prozess der Bildung Freiheit in Notwendigkeit, Befreiung aus der natürlichen Existenz in neue soziale und daher freiwillige Knechtschaft umschlägt. Die Theorie der zweiten Natur untersucht also das monströse Laster der freiwilligen Knechtschaft, indem sie es als soziales Laster begreift, nämlich als das Laster, ja als das Monströse des Sozialen selbst. Die Selbstverschuldung der Unmündigkeit lässt sich, so lautet die Eingangsthese der Theorie der zweiten Natur, nicht verstehen, wenn man das Subjekt bloß in seinem Verhältnis zur ersten, sei es inneren oder äußeren Natur, betrachtet. Denn die soziale Herrschaft oder Knechtschaft besteht nicht darin, von inneren oder äußeren Naturmächten determiniert zu sein, sondern der Verselbstständigung des Selbstgesetzten. Das beschreibt Hegel am Beispiel der Gewohnheit oder am Begriff der Gewohnheit, auf den ich gleich zurückkommen werde, in der folgenden Weise. Ich lese Ihnen jetzt ein längeres Zitat vor, auf das ich gewissermaßen immer wieder zurückkommen werde, weil es dasjenige, die Struktur beschreibt, die ich erläutern möchte. Hegel schreibt also in der Enzyklopädie, obgleich der Mensch durch die Gewohnheit, die für Hegel die Ontologie des Sozialen bezeichnet, obwohl also der Mensch durch die Gewohnheit einerseits frei wird, so macht ihn dieselbe doch andererseits zu ihrem Sklaven und ist eine zwar nicht unmittelbare erste, von der Einzelheit der Empfindung beherrschte, vielmehr von der Seele gesetzte, daher zweite Natur. Aber doch immer eine Natur, einen die Gestalt eines unmittelbaren annehmenden Gesetzes, eine selbst noch mit der Form des Seins behaftete Idealität des Seienden, folglich etwas dem freien Geiste nicht Entsprechendes. Zitat Ende. Der Begriff der zweiten Natur soll also den Umschlag des aus Freiheit selbst Gemachten, also des Geistes, wie Hegel sagt, in ein selbstständig Seiendes, Unmittelbares erklären. In diesem Umschlag bildet sich eine Handlungsweise, eben die der Gewohnheit, die als, wie Hegel auch sagt, Unbewusste nicht durch Gründe geleitet ist. Aber auch kein bloß äußerlich determiniertes, kausales Geschehen. Denn dann wäre es gar kein Handeln mehr und die zweite Natur keine Gestalt des Geistes. Das unbewusste Handeln im Geist als zweite Natur ist weder durch Gründe geleitet, noch durch Kausalgesetze determiniert. Es ist ein Hybrid, ein, wie Hegel sagt, geistiger Mechanismus. Von ihm sagt er dann weiter, dass er nicht ohne Selbsttätigkeit wirken kann und doch fehlt darin die Freiheit. Also es ist eine Form sozialen Handelns, deshalb eine Form, in der wir selbsttätig sind und zugleich ist es eine Handlungsform, in der wir nicht frei sind. Das ist nochmal gewissermaßen das Paradox oder das Rätsel der zweiten Natur, das zu klären ist. Das scheint ein bloßer Widerspruch, besteht nicht in der Selbsttätigkeit des Geistes seine Freiheit. Nun, Hegels Theorie der Gewohnheit unternimmt den Versuch einer Beschreibung des geistigen Mechanismus, also dieser hybriden Formel oder Konstruktion, die seinen Widerspruch auflösen soll, ohne die Spannung, die das Phänomen ausmacht, zum Verschwinden zu bringen. Dabei übersetzt Hegel mit Gewohnheit Hexis oder Habitus. Die Gewohnheit ist mithin nicht bloß eine Technik des Umgangs mit den Komplexitäten des Alltages, die es sich aus zeitökonomischen Gründen neben reflektierten Einstellungen auszubilden empfiehlt. Gewohnheiten in Hegels Sinn sind nicht das, was die Soziologie Routinen nennt. Die Gewohnheit ist vielmehr die primäre Gestalt, die zuerst auftretende Form und zugleich fortwirkend grundlegende Dimension des menschlichen Welt- und Selbstverhältnisses, sofern es künstlich, also durch Bildung, erworben ist. Die Form der Gewohnheit, schreibt Hegel, umfasst alle Arten und Stufen der Tätigkeit des Geistes. Also alle Formen der Tätigkeit, alle sozialen Praxen sind in ihrer Grundstruktur oder haben in ihrer Grundstruktur die Verfassung einer bloßen Gewohnheit. Mehr noch, alle menschlichen Vollzüge waren zuerst und sind bis zuletzt Gewohnheiten. Der Geist beginnt also im Menschen als Gewohnheit und er bleibt wesentlich bloße Gewohnheit. Hybrid ist die Gewohnheit als primäre Gestalt des menschlichen Geistes, weil sie, wie gesagt, eine Verknüpfung von Unvereinbarem ist. Hegel erläutert diese hybride Erfassung, diese hybride Verfassung der Gewohnheit erläutert Hegel durch eine Theorie der Bildung als sozialer Disziplinierung. Die Gewohnheit, das sind die beiden Seiten, in die gewissermaßen diese hybride Konstruktion sich dann ausdifferenziert, ist auf der einen Seite das Resultat der körperlichen Einwohnung, wie er auch sagt, also der körperlichen Abrichtung des Menschen, sodass ein künstlicher Zweck, eine Orientierung an künstlichen Zwecken in den menschlichen Körper eingelassen wird. Und insofern ist sie etwas Geistiges oder etwas Freies. Und sie auf der anderen Seite verknüpft die Gewohnheit ihrer Elemente, aus denen sie besteht, bloß in äußerlicher Notwendigkeit und ist daher mechanisch oder bloß natürlich. Ich will das nur ein bisschen abkürzen in der Erläuterung, indem ich zu dem ersten Punkt nicht viel sage. Also der erste Punkt noch einmal ist die Hegels Analyse der Bildung als eine Transformation des menschlichen Körpers, nämlich gewissermaßen eine ontologische Transformation des menschlichen Körpers von einer natürlichen Gegebenheit zu einem Sitz von Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Also Bildung ist für Hegel wesentlich ein körperlicher Prozess, eine Transformation des Körpers, in dem der Körper, der zunächst uns nur bloß natürlich gegeben ist, zu etwas wird, das zum Medium unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten wird, durch den wir also etwas selbsttätig tun können. Und er untersucht dann weiterhin, wie durch diese Transformation des Körpers in Prozessen sozialer Bildung oder Disziplinierung auch unser Verhältnis zu Zwecken sich ändert, nämlich so, dass wir Zwecke nicht mehr bloß haben, sondern selber setzen können. Das ist die eine Seite der Gewohnheit. Insofern ist die Gewohnheit ein Medium der Freiheit. Sie ist gewissermaßen diejenige Form, durch die Freiheit, nämlich also Handlungsmöglichkeit, im Körper sedimentiert wird. Ich komme nun gleich zu der anderen Seite der Gewohnheit, in der sie mechanisch oder natürlich verfasst bleibt. Die andere Seite der Gewohnheit ist, dass die Verwirklichung eben dieser geistigen Zwecke die Gestalt noch einmal, wie hier gesagt, eines mechanischen, einer bloßen Naturwirkung annimmt. Es gibt soziale Gewohnheiten nur so, dass ihre Zwecke durch Gewöhnung oder Disziplinierung gesetzt, mithin geistige sind, zugleich aber verwirklichen sich Zwecke als Gewohnheiten mechanisch oder wie natürliche Ursachen. Ich möchte vorschlagen, das so zu verstehen, dass es sich darauf, diese These darauf bezieht, wie die Handlung und ihre Zwecke dem Selbst der Gewohnheit gegeben sind. Der Mechanismus der Gewohnheit also sollte so verstanden werden, dass er nicht nur ein psychologisches, sondern ein epistemologisches Phänomen bezeichnet. Lassen Sie mich das nun kurz erläutern. Wie alle Vollzüge, in denen sich eine Verhaltensmöglichkeit verwirklicht, werden Fähigkeiten in Situationen verwirklicht. Genauer übend erworbene geistige Fähigkeiten werden in einer Situation ausgeübt. Das geschieht aufgrund der Wahrnehmung der Situation. Als Wahrnehmender ist der Situationsbezug ein Element in der Verwirklichung der geistigen Fähigkeiten. Der Wahrnehmungsakt ist selbst schon die Ausübung einer geistigen Fähigkeit oder eine Gewohnheit. Die Verwirklichung geistiger Fähigkeiten ist daher so auf die Situation, in der sie geschieht, bezogen, dass sie von ihr weiß. Sie ist Teil des praktischen Wissens, in dem die Ausübung geistiger Fähigkeiten besteht. Wissen darum, was im Licht allgemeiner Orientierungen in einer besonderen Situation zu tun ist. Das praktische Wissen in der Ausübung geistiger Fähigkeiten hat mit den zwei verschiedenen Stufen oder Stadien, wie McDowell gesagt hat. Es ist Wissen vom Allgemeinen im Besonderen. Wissen darum, was in einer Situation mit vielfältigen Aspekten und Bestimmungen zu tun gut ist. Diese beiden Elemente, also der allgemeine Gehalt und der besondere Gegenstand, interagieren so in der Ausübung geistiger Fähigkeiten, dass das allgemeine Wissen vom Guten in der Wahrnehmung der besonderen Situation angewandt wird. Nun, diese kurze Erinnerung an die Struktur des praktischen Wissens erlaubt zu sagen, worin im Unterschied dazu das Mechanische der Gewohnheit besteht. Es besteht darin, dass in der Gewohnheit die allgemeine Orientierung nicht mit dem Bezug auf die besondere Situation interagiert. Und zwar nicht deshalb, weil die Gewohnheit keinen allgemeinen Gehalt hätte, sondern genau umgekehrt, weil die Gewohnheit nur oder nichts als allgemeiner Gehalt ist. Die Gewohnheit, könnte man sagen, ist bloße und daher, wie Hegel sagt, abstrakte Allgemeinheit. Er sagt, die Allgemeinheit der Gewohnheit ist nur die aus der Wiederholung vieler Einzelheiten durch Reflexion hervorgebrachte abstrakte Allgemeinheit. Die Gewohnheit, so können wir das übersetzen, ist das Tun des immer selben, die genaue Wiederholung desselben Allgemeinen. Es gehört zum Wesen der bloß gewohnheitsmäßigen Handlung, schreibt Gilbert Ryle, dass Einzelverrichtungen der Abklatsch ihrer Vorgänger sind. Zitat Ende. Was der Gewohnheit gegenüber der freien Ausübung geistiger Fähigkeiten fehlt, ist mithin nicht der allgemeine Gehalt, sondern umgekehrt der wahrnehmende Bezug aufs Besondere. Für die oder in der Gewohnheit gibt es gar keine Situation, die einer besonderen Wahrnehmung bedürfte. Oder die Situationswahrnehmung ist in der Gewohnheit gänzlich von der Zweckorientierung das Besondere vom Allgemeinen determiniert. Das durch Übung gebildete Selbst hat da ja zwar eine, wie Hegel sagt, auch anderen zu überliefernde allgemeine Weise des Tuns, eine Regel, gewonnen, aber es kann diese Regel nicht anwenden, denn anwenden heißt ein allgemeines im Besonderen verwirklichen. Weil es einer allgemeinen Regel folgt, ist das Selbst der Gewohnheit weder von außen noch von innen determiniert, sondern ist frei, denn es will. Gerade am Willen mangelt es dem Selbst der Gewohnheit nicht. Es kann nur wollen, aber es kann nicht wahrnehmen. Weil es nicht wahrnehmen kann, hat das Selbst der Gewohnheit auch kein Wissen. Zwar weiß das Selbst der Gewohnheit stets genau und sicher, was es tun muss, genau dasselbe wie bisher. Was das war und verlangt, dessen ist das Selbst der Gewohnheit sich gewiss. Das Selbst der Gewohnheit will nur dasselbe sein und bleiben, gerade so aber spaltet es sich in sich. Denn sein Wissen von dem, was es tun will oder muss, immer dasselbe wie bisher, kann niemals zugleich ein Wissen davon sein, was es soeben tatsächlich tut. Denn tatsächlich tut es immer etwas anderes. Genau das heißt aber, sein Wissen von dem, was es tun will oder muss, ist kein praktisches Wissen, also in der vorher erläuterten Struktur. Denn praktisches Wissen ist durch die Einheit von Wissen und Praxis definiert. Praktisches Wissen heißt ebenso Wissen von Praxis wie, oder genauer weil, Praxis durch Wissen. Diese Einheit von Praxis und Wissen zerfällt in der Gewissheit der Gewohnheit, weil das Selbst der Gewohnheit das Wissen davon, was es hier und jetzt tun muss oder will, auf das Wissen davon reduziert, was es bisher immer schon getan hat. Es sieht seine Praxis so, dass es in der überschaubaren und erfassbaren Reihe seiner bisherigen Verrichtungen aufgeht. Damit macht das Selbst der Gewohnheit die Praxis zu einem Ding. Sein Wissen von seinem Tun ist also theoretisches Wissen, Wissen um die allgemeinen abstrakten Merkmale, die allen seinen bisherigen Verrichtungen gemeinsam ist. Eben deshalb, weil das Selbstbewusstsein der Gewohnheit theoretisches Wissen vom abstrakt Allgemeinen ist, ist es ebenso wesentlich Unwissen. Für die Gewohnheit gilt, wie Hegel schreibt, dass sie in ein Bewusstes und ein Unbewusstes entzweit ist. Weil die Gewissheit der Gewohnheit das Wissen um die allgemeinen Merkmale seiner bisherigen Verrichtungen ist und weil das Selbst der Gewohnheit diese beobachtend gewussten allgemeinen Merkmale zu dem darin abstrakten Kriterium für seine gegenwärtige Verrichtung macht, produziert die Gewohnheit mit jeder Handlung eine von den Umständen der Situation bestimmte andere Seite, die sie oder das Selbst der Gewohnheit nicht wissen kann. In ihrer Handlung spaltet sich die Gewohnheit in Gewusstes, die Handlung als identische Instanz der beobachtend gewonnenen, daher abstrakt definierten allgemeinen Kriterien und Nichtgewusstes, die Handlung ihrem Vollzug in der besonderen Situation. Dem Handeln, schreibt Hegel zu dieser Struktur, liegt nur die eine Seite des Entschlusses überhaupt an dem Tage. Er ist aber an sich das Negative, das ein ihm anderes, ein ihm, der das Wissen ist, Fremdes gegenüberstellt. Zitat Ende. Durch die situationslose Gewissheit, aus der das Selbst der Gewohnheit handelt, bringt es seine Unbewusstheit gegenüber dem eigenen Tun oder das eigene Tun als ein ihm Fremdes hervor. Das also definiert, um das zusammenzufassen noch einmal, die Gewohnheit als Mechanismus des Geistes. Die Gewohnheit ist ein Mechanismus des Geistes nach Hegel, weil sie eine Verhaltensweise ist, in der sich ein künstlich gebildeter, daher gesetzter oder gewollter Zweck verwirklicht. weil das selbst der Gewohnheit deren Zweck will, weiß es auch um ihn. Dieses Wissen aber ist wie das Wissen von einem Ding, das Wissen um eine abgeschlossene Reihe von Vollzügen, die in abstrahierend identifizierten Merkmalen übereinstimmen. Was das Selbst der Gewohnheit will, ist dieser Reihe ein weiteres Element hinzufügen, das der Reihe nichts hinzufügt. Das Kriterium der Gewohnheit ist abstrakt. Das Kriterium der Gewohnheit ist abstrakt definierbare Identität. Mechanisch ist also die Gewohnheit in der Art ihrer Wiederholung. Denn Wiederholung heißt in der Gewohnheit, ein Verhalten zu reproduzieren, das dasselbe Merkmal noch einmal aufweist. Das kann die Gewohnheit nur leisten, wenn sie nicht weiß, weil sie es verdrängt, was das Verhalten in der Tat in jedem Fall verändert. Das Selbst der Gewohnheit abstrahiert von seiner Situation. Weshalb tut das Selbst der Gewohnheit das? In der identischen Reproduktion seines Verhaltens geht es dem Selbst der Gewohnheit um seine eigene Identität. Diese ist dem Selbst der Gewohnheit auf dieselbe Weise gegeben wie die Reihe der gewohnheitsmäßigen Verrichtungen, als ein erkennbares, identifizierbares Ding mit Eigenschaften. Die Identität des Selbst der Gewohnheit ist daher gerade das Äußerliche. So bin ich, sagt das Subjekt in der zweiten Natur. Die Wahl, schreibt Hegel, ist identisch mit mir gesetzt. Sie ist auf, nochmal Hegel, Naturbestimmtheit gegründet. Die Identität des Selbst der Gewohnheit ist also imaginär. Sie ist geworden, geistig gesetzt und erscheint als Sein oder Natur. Gut, soweit die Beschreibung dessen, der Struktur sozialen Handels oder sozialer Praxis, die Hegel Gewohnheit oder zweite Natur nennt. Man könnte jetzt von hier aus weitergehen und sich anschauen, wie verschiedene Autoren in der Tradition kritischer Theorie genau diese Struktur benutzt haben, um so etwas wie eine Ontologie des sozialen Zustands zu beschreiben. Also Sie haben vielleicht Anklänge gehört, zumindest war das die Absicht an Lukács Analyse von Verdinglichung, an Benjamins Begriff des Mythischen, an Adornos Begriff des identifizierenden Denkens und so weiter. Aber in die Richtung möchte ich jetzt nicht weitergehen, sondern bei Hegel bleiben. Weil ich denke, dass der interessante Punkt bei Hegel ist nicht nur, dass er diese Strukturanalyse des Sozialen eingeführt hat, in der das Soziale in sich gespalten ist zwischen Geist und Natur. Also die Geist-Natur-Differenz in den Geist selber nochmal eingetragen wird. Und der Geist sich also in sich selbst und zweite Natur verdoppelt, sondern dass er dieser Strukturanalyse, dieser Selbstverdopplung des Geistes in sich und sein Gegenteil eine zutiefst ambivalente Position gegeben hat. Nämlich, wie ich schon sagte, eine Position, die zwischen Kritik und Affirmation unentscheidbar schillert. Und das möchte ich nun im zweiten Teil meines Vortrags versuchen zu erläutern. Der Begriff der zweiten Natur besagt, indem der Geist sich von der Natur unterscheidet, von der Determinationsmacht natürlicher Antriebe befreit, bringt er eine Welt hervor, die ihm als eine Natur gegenübertritt. Ist die erste Natur, von der der Geist sich befreit, eine Ordnung, die dem Geist als eine Ordnung der Notwendigkeit gegenübersteht, so die zweite Natur eine Ordnung der Notwendigkeit im Geist selbst. Zweite Natur ist Geist, der wie Natur verfasst ist, also nicht durch Natur determiniert. Weil der Geist seinem Begriff nach aber nichts anderes als die Wirklichkeit der Freiheit ist, ist die Selbsthervorbringung des Geistes als zweite Natur ein Akt der Selbstverstellung oder Selbstverkehrung. Der Geist erscheint sich selbst wie oder als Natur, das heißt, er verkehrt sich in Natur. Der Begriff der zweiten Natur ist daher ein kritischer Begriff. Er bezeichnet eine Gestalt des Geistes, die im Widerspruch zu seinem eigenen Begriff steht. Der Begriff der zweiten Natur ist ein Begriff der Kritik, weil Kritik oder sofern Kritik diejenige Erkenntnisform ist, die den Widerspruch zwischen dem Begriff und der Wirklichkeit einer Sache entfaltet und weil es dem Begriff des Geistes widerspricht, dass seine Regeln die mechanische Gestalt der zweiten Natur annehmen. Der Begriff der zweiten Natur ist aber nicht nur deshalb ein kritischer Begriff, weil er eine mangelhafte Gestalt des Geistes beschreibt, sondern weil er diese mangelhafte Gestalt des Geistes zugleich erklärt. Der Begriff der zweiten Natur ist also als Begriff einer zweiten Natur ein Begriff dessen, was Marx wahre Kritik genannt hat. Nämlich der Begriff, und zwar deshalb, weil der Begriff der zweiten Natur die innere Genesis zeigt, der naturhaften Gestalt des Geistes oder ihren Geburtsakt beschreibt. Das sind ja Marx' Bestimmungen der wahren Kritik. Die wahre Kritik sagt nicht nur, was falsch und richtig ist, sondern sie zeigt die innere Genesis des Falschen, sie beschreibt den Geburtsakt des Falschen. Die Genesis der zweiten Natur als mangelhafter Gestalt des Geistes liegt nämlich im Geist selbst. Der Grund für die Naturhaftigkeit des Geistes ist nicht die Natur, sondern der Geist. Zweite Natur bedeutet, so Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, Wiederholung der Natur im Geist, gegen den Geist, durch den Geist. Zweite Natur ist also vom Geist selbst gesetzte Natur, nicht bloße Natur, aber bloß die Natur. Im eigentlichen Sinne gilt deshalb erst für die zweite Natur, was Hegel über die erste schreibt, dass sie der Abfall des Geistes von sich, aber durch und im Geist selbst ist. So wie, ich zitiere Hegel, Jakob Böhme sagt, Gottes erste Geburt sei Luzifer. Zitat Ende. Also die Geburt des Luzifers, der Geburtsakt ist der Akt gewissermaßen Gottes. Nicht? Also Gott gebiert Luzifer, der Geist gebiert seine eigene fehlerhafte Gestalt als zweite Natur. Zweite Natur ist das aus dem Geist geborene andere, ja widrige des Geistes, Ausdruck des Widerspruchs des Geistes mit sich. Der Begriff der zweiten Natur soll also zugleich gegen den Fall des Geistes in die zweite Natur kämpfen, mit Marx gesprochen, und diesen Fall erklären, also in seiner Notwendigkeit begreifen. Erst wenn man dieses beides zugleich macht, die Gegnerschaft zur zweiten Natur erklärt und die Entstehung der zweiten Natur erklärt, hat man nach Marx' Begriff eine wahre Kritik der zweiten Natur geleistet. Nun, der kritischen Bestimmung der Gewohnheit als zweiter Natur fügt Hegel die Erläuterung an, dass sie etwas bloß Anthropologisches sei. Dass die zweite Natur etwas Anthropologisches ist, wie Hegel sagt, heißt, dass die Selbstverkehrung des Geistes, die seine Gestalt als zweite Natur hervorbringt, das Gesetz ist, das den Geist in seiner menschlichen Erscheinungsform beherrscht. Der Menschen erscheinende Geist ist endlicher Geist, nach Hegel, und der kritisch-genealogische Begriff der zweiten Natur gehört in die Theorie des endlichen Geistes, und zwar in beide Teile, die Theorie des subjektiven Geistes und die Theorie des objektiven Geistes, oder wenn man so will, die Theorie des Subjekts und die Theorie der Gesellschaft. Ebenso die Notwendigkeit wie der Mangel der zweiten Natur im Geist sind also relativ auf die Notwendigkeit und den Mangel dieser endlichen menschlichen Gestalt des Geistes. Nun, das bedeutet mindestens zweierlei. Es bedeutet nämlich zum einen, dass der endliche Geist, das heißt der Geist, wie er im Menschen ist, nach Hegel, vom Geist seiner Selbstverkehrung in zweiter Natur ausnahmslos beherrscht wird. Es gibt keine Form menschlicher Praxis, die nicht von der Verkehrung des Geistes in zweiter Natur beherrscht wird. Es gibt sozusagen in diesem Sinne kein einfaches Jenseits zu dieser Figur. Die Selbstverfehlung des Geistes in seiner Verkehrung in zweiter Natur ist also kein vermeidbarer Fehler, sondern definiert die Endlichkeit des menschlichen Geistes. Als endlicher ist der Geist nicht bloß Geist. In seiner anthropologischen Theorie der zweiten Natur beschreibt Hegel daher nichts anderes als die irreduzible Naturhaftigkeit des endlichen Geistes. Damit beginnt in Hegels Theorie der zweiten Natur, was man eine materialistische Revision, also Revision, nicht Reduktion, der Theorie des Geistes nennen könnte. Nämlich sofern die Theorie des endlichen Geistes die Theorie eines Geistes ist, der notwendigerweise die Gestalt der zweiten Natur annimmt. Dass die Notwendigkeit und der Mangel der zweiten Natur im Geist relativ auf die Notwendigkeit und den Mangel seiner endlichen Gestalt sind, bedeutet jedoch zugleich und zum Zweiten, dass im Begriff der zweiten Natur zu denken die Perspektive auf ihre Überwindung einschließt. Als Teil einer Theorie des endlichen Geistes verlangt der Begriff der zweiten Natur nicht weniger als eine Theorie dessen, was Hegel den absoluten Geist nennt. Wenn Hegel im Sinne von Marx wahrer Kritik die zweite Natur auf ihren Geburtsakt in der Selbstverkehrung des Geistes zurückführt, dann macht er den Geist selbst als den Grund seiner mangelhaften endlichen Wirklichkeit als zweite Natur aus. Also es gibt keinen anderen Grund als das Operieren des Geistes selbst, aus dem man anführen könnte dafür, warum er sich in zweite Natur verkehrt. Es gibt nichts Äußeres sozusagen, auf das man sich berufen könnte oder auf das man sich entschuldigen könnte. Wie soeben gesehen, bedeutet das zum einen, dass die Verkehrung des Geistes in zweiter Natur ein Mangel oder Fehler ist, der dem Geist selbst eingeschrieben ist. Und es bedeutet zum Zweiten und im Gegenzug dazu, dass die Verkehrung des Geistes in zweiter Natur durch ihn selbst hervorgebracht ist. Der Geist ist der Grund der Verfehlung des Geistes. Deshalb ist der Geist aber auch mehr als seine Verfehlung. Er ist als deren Grund über seine Verkehrung in zweiter Natur hinaus. Wenn der Geist selbst seine Verkehrung in zweiter Natur hervorbringt, dann ist er in diesem Hervorbringen mehr und anderes als endlicher Geist, der der Verkehrung in zweiter Natur bloß unterliegt. Die materialistische Revision der Theorie des Geistes, die mit Hegels Begriff der zweiten Natur beginnt, bedeutet daher keinen anthropologischen Pessimismus. Gemäß dem Programm wahrer Kritik, den Geburtsakt der zweiten Natur zu beschreiben, heißt, sie aus der Selbstverkehrung des Geistes zu erklären. In der Perspektive einer genealogischen Kritik der zweiten Natur ist der Geist daher immer schon mehr als endlicher Geist. Und noch einmal, Hegel nennt dieses Mehr absoluten Geist. Also vergessen Sie, was man sonst sich so unter absoluten Geist vorstellt. Es ist nur dieser Gedanke, nicht? Der Geist ist mehr als seine Verkehrung in zweiter Natur. Dieselbe These, war ich das jetzt? Gut, das war der Knalleffekt dazu. Dieselbe These lässt sich auch so formulieren, dass der Begriff der zweiten Natur zwischen der Theorie des endlichen und des absoluten Geistes steht. Der endliche Geist ist Geist, der seiner Selbstverkehrung in die zweite Natur unterliegt, dem Geist seiner Selbstverkehrung unterworfen ist. Absoluter Geist ist demgegenüber nicht Geist, der von diesem Gesetz frei ist, sondern dessen eigenes Gesetz sie ist. Absoluter Geist ist Geist, der seine Selbstverkehrung in zweiter Natur frei vollzieht. Also nicht frei ist von der Selbstverkehrung, sondern frei ist im Vollzug der Selbstverkehrung. Ist daher das eigene Bewegungsgesetz des absoluten Geistes, in den endlichen Geist zu fallen, in den Mangel der zweiten Natur zu fallen. Die zweite Natur, die er hervorbringt, ist der Umschlagspunkt zwischen ihnen, man könnte sagen, das unentscheidbare Zwischen von absolutem und endlichem Geist. Na gut, ich kann Ihnen die Erläuterung jetzt nicht ersparen, dafür es dauert jetzt ein paar Minuten, das genauer zu erläutern, warum das so ist. Hegel bezeichnet das, indem er die zweite Natur als einen Moment in der Manifestation des Geistes beschreibt. Nicht, also es ist eine Grundthese von Hegel, die ich jetzt nicht erläutern werde, sondern die Sie jetzt einfach mitkaufen müssen, dass es den Geist nur im Prozess seiner Manifestation gibt. Er nennt das auch, den Geist gibt es nur im Prozess seines Sich-Offenbarens. Und er beschreibt dieses Sich-Offenbaren des Geistes, das Sich-Manifestieren, das Sich-Verwirklichen des Geistes, in dem der Geist besteht, in der folgenden formalen Struktur. Und auf die geht dann gewissermaßen die gesamte These zurück. Das Offenbaren ist als Offenbaren des Geistes, der frei ist, Setzen der Natur als seiner Welt, also Setzen der Natur als Welt des Geistes, ein Setzen, das als Reflexion zugleich Voraussetzen der Welt als selbstständiger Natur ist. Sie sehen die beiden Bewegungen, Setzen der Natur als Welt, Voraussetzen der Welt als Natur. Das Sich-Manifestieren des Geistes als Praxis der Freiheit ist also die Hervorbringung von Natur. Diese allgemeine Bestimmung bezieht sich nach Hegels Erläuterung ebenso auf das, was wir Natur nennen, also da draußen, wie auf die Welt des Geistes. In Bezug auf die erste oder äußere Natur besteht das Sich-Manifestieren des Geistes darin, dass er sie sich als seine Welt aneignet. Zugleich besteht das Sich-Manifestieren des Geistes darin, seine eigene Welt als eine selbstständige Natur hervorzubringen. Nicht, das ist die Gegenbewegung. Hegel beschreibt das Sich-Manifestieren des Geistes also durch zwei unterschiedliche Operationen. In Bezug auf die äußere Natur als eine Operation der Aneignung, in Bezug auf seine eigene Welt als eine Operation der Verselbstständigung. Recht besehen sind das jedoch zwei Operationen, die in jedem Manifestationsakt des Geistes zugleich ausgeführt werden. Immer Aneignung und Verselbstständigung zugleich. Die Selbstverwirklichung des Geistes hat also eine Doppelstruktur. Sie ist Setzen der Natur als seiner Welt und Voraussetzen der Welt als selbstständiger Natur. Auch wenn Hegel jeweils einen dieser Züge, das Setzen und das Voraussetzen, für die beiden Manifestationsweisen des Geistes, also in Bezug auf die äußere Natur und in Bezug auf seine eigene Welt, jeweils besonders hervorhebt, so ist doch keine von beiden möglich, ohne zugleich auch den anderen Zug zu machen. Das Voraussetzen der Welt als selbstständige Natur muss zugleich ein Setzen sein, weil es sonst nicht ein Voraussetzen einer Welt ist. Aber ebenso muss das Setzen der Natur als seiner Welt zugleich ein Voraussetzen sein, weil es sonst nicht ein Setzen von Natur ist. Das Setzen ist das Voraussetzen von etwas Selbstständigem gegenüber dem Setzen. Ist klar, ne? Ich meine, die formale Struktur sollte klar sein. Naja, es ist wörtlich Hegel, aber Sie können das auch Heidegger nennen, ja. Die Doppelbildung von Setzen, der Natur als seiner Welt und Voraussetzen, der Welt als selbstständige Natur, definiert also den begrifflichen Ort der zweiten Natur in der Selbstverwirklichung des Geistes. Der Begriff der zweiten Natur bezeichnet das Selbstständigsein des durch den Geist Gesetzten oder das geistige Gesetztsein des Selbstständigseienden. Das Sich-Manifestieren des Geistes, also Erschaffen der Natur als Sein des Geistes, sagt Hegel. Darin, so fährt Hegel fort, gibt sich der Geist die Affirmation seiner Freiheit. Jetzt komme ich auf diesen Begriff. Denn darin verwirklicht sich der Geist als das, was er ist. Das Setzen von Sein, also die Schaffung einer zweiten Natur, ist die Affirmation des Geistes. Das Setzen von Sein, also die Schaffung einer zweiten Natur, sagt Hegel, ist die Affirmation des Geistes. Ist der Begriff der zweiten Natur bei Hegel also gar nicht ein Begriff der Kritik? Der Begriff der zweiten Natur ist eben beides. Er ist ein Begriff der Affirmation und der Kritik. Ja, zweite Natur ist bei Hegel zugleich der Begriff der höchsten Affirmation und der tiefsten Kritik und das eine nur, weil er das andere ist. Man kann die Kritik, die der Begriff der zweiten Natur leistet, und die Affirmation, die er ausdrückt, nur zusammen verstehen. Das heißt, man kann Affirmation und Kritik nicht einfach trennen. Affirmativ ist der Begriff der zweiten Natur, weil er die Einheit von Sätzen und Sein denkt. Die im Geist verwirklichte Freiheit steht dem natürlich selbstständigen Sein nicht mehr äußerlich gegenüber, sondern der Geist selbst kann Sein setzen. Dass der Geist die Fähigkeit oder die Macht hat, etwas zu setzen, das Sein ist, ist die höchste, könnte man sagen, Macht oder Freiheit des Geistes. Einen tieferen Grund für die Affirmation des Geistes als diese Macht, Sein zu setzen, gibt es nicht. Deshalb bezeichnet die Struktur der zweiten Natur, nämlich gesetztes Sein, die Struktur des von Hegel absoluten genannten Geistes. Absolut ist der Geist, wenn er sich so manifestiert, dass er das von ihm Gesetzte zugleich als unmittelbares, selbstständiges Sein voraussetzt. Ich zitiere die Grundbestimmung des absoluten Geistes bei Hegel. Die Welt muss vom Geiste wieder frei entlassen werden, dass vom Geist Gesetze zugleich als ein unmittelbar Seiendes gefasst werden. Dies geschieht auf der dritten Stufe des Geistes, auf dem Standpunkt des absoluten Geistes, das heißt der Kunst, der Religion und der Philosophie. Nicht, also vielleicht das einfachste Beispiel, an dem sich klar machen kann, ist der Status eines Kunstwerks. Das Kunstwerk ist gesetzt, aber es ist überhaupt nur ein gelungenes Kunstwerk, wenn es in sich selbst die Kraft zu entwickeln vermag, sich von dem Setzungsakt zu lösen und ein selbstständiges Sein des Gegenüber der Setzung zu werden. Nicht? Insofern ist die Erfüllung, das Gelingen gewissermaßen der geistigen Kreativität der Produktion, besteht gerade darin, etwas zu setzen, das nicht bloß Gesetztes ist, sondern sich von seinem Gesetztsein oder gegenüber seinem Gesetztsein zu verselbstständigen vermag. Der absolute Geist ist also diejenige Manifestation des Geistes, in der Setzen und Sein identisch sind, weil Setzen Voraussetzung des Seins ist. Man könnte auch sagen, der absolute Geist ist zweite Natur. In der Macht, selbstständiges Sein zu setzen, erweist sich also die Absolutheit des Geistes. Indem er diese Macht ausübt, bringt er jedoch notwendig eine Realität hervor, die seinem Begriff nicht entspricht, nämlich die zweite Natur als Gegenstand der Kritik. Die zweite Natur im kritischen Sinn des Begriffs definiert den endlichen Geist. Der endliche Geist ist bestimmt, wie wir gesehen haben, durch den Widerspruch zwischen der Realität und dem Begriff des Geistes. Dieser Widerspruch lässt sich nun genauer fassen als Unvereinbarkeit der beiden Aspekte, die zusammen das sich Manifestieren des Geistes ausmachen. Die Aspekte des Setzens und des Voraussetzens oder von Setzen und Sein. Im endlichen Geist fallen Setzen und Sein auseinander. Seine Manifestationen erscheinen hier im endlichen Geist niemals zugleich als durch den Geist gesetzt und als selbstständig Seiendes. Der endliche Geist erscheint als Gegensatz von Setzen und Sein. Gerade darin setzt der endliche Geist aber die Einheit von Setzen und Sein voraus, die den absoluten Geist definiert. Zweite Natur im kritischen Sinn, also als Definiens des endlichen Geistes, heißt ja nicht bloß selbstständiges Sein gegenüber den Setzungen des Geistes, sondern zweite Natur meint ein selbstständiges Sein gegenüber den Setzungen des Geistes, das durch die Setzung des Geistes selbst hervorgebracht worden ist. Der Geist kann nur endlicher, in zweiter Natur verkehrter sein, wenn der absolute Geist die zweite Natur hervorbringender war. Endlicher Geist zu sein, heißt absoluter Geist gewesen zu sein. Aber ebenso heißt absoluter Geist zu sein, endlicher Geist zu werden oder geworden zu sein. Denn der Umschlag geistiger freier Setzung in selbstständiges Sein, der den kritischen Begriff der zweiten Natur ausmacht, ist durch ihren affirmativen Begriff die freie Setzung von selbstständigem Sein selbst vorgeschrieben. Sie ist freie Setzung von selbstständigem Sein nur, wenn das Sein gegenüber der Setzung selbstständig ist, wenn also das freie Setzen sich gegen sich selbst verselbstständigt und zum notwendigen Umschlag in Sein wird. Gut, jetzt bin ich eigentlich am Ende, jetzt fasse ich das nochmal kurz zusammen und versuche nochmal vielleicht den, was zu dem Und zu sagen, Kritik und Affirmation. Also, ich habe versucht zu zeigen, dass Hegel den Begriff der zweiten Natur in drei Schritten entfaltet. Der mittlere Schritt ist weitgehend ausgefallen, aber das macht nichts, lese ihn trotzdem kurz nochmal zusammenfassend vor. Der erste Schritt war die Kritik der zweiten Natur als Selbstverfehlung des Geistes. Der zweite Schritt, den ich nicht ausführlich mehr gezeigt habe, ist die Genealogie der zweiten Natur als anthropologischer Notwendigkeit. Darüber könnte man noch diskutieren, wie begründet er eigentlich genau, dass es im Menschen, also in dem, was er das Anthropologische nennt, zu dieser Selbstverfehlung kommt. Und der dritte Schritt ist die Affirmation der zweiten Natur als Selbstverwirklichung des Geistes. Nun ist es, das ist zunächst mal der interessante Befund, scheint mir, dass die Kritik und die Affirmation der zweiten Natur strukturell genau dasselbe aussagen. Der Geist ist die Hervorbringung seiner selbst als einer Natur. Das ist zugleich deshalb der Fehler und das Gelingen des Geistes, also Scheitern und das Gelingen des Geistes. Das Scheitern des Geistes ist sein Gelingen, das Gelingen des Geistes ist sein Fehler oder sein Scheitern. Wie ist nun diese Einheit von Fehler und Gelingen oder die Einheit von Kritik und Affirmation im Begriff der zweiten Natur zu verstehen? Ich möchte vorschlagen zu sagen, die Einheit von Fehler und Gelingen oder die Einheit von Kritik und Affirmation ist, das wird Sie nicht überraschen, eine dialektische Einheit. Das heißt eine Einheit von Identität und Unterschied. Das ist jetzt mein letzter kurzer Schritt. Also, Einheit von Identität und Unterschied von Kritik und Affirmation. Zuerst zur ersten Seite. Inwiefern herrscht hier eine Identität von Fehler und Gelingen oder eine Identität von Kritik und Affirmation? Die Identität von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur besteht darin, dass das Gelingen des Geistes seine Selbstverfehlung hervorbringt und dass der Fehler des Geistes seine Selbstverwirklichung voraussetzt. Die Identität von Fehler und Gelingen bedeutet daher eine Kritik der, wie Marx sagte, dogmatischen Kritik. Die dogmatische Kritik beschreibt die Selbstverfehlung des Geistes als Verselbstständigung des Gesetzten gegenüber dem Setzen. Daraus schließt sie, also die dogmatische oder falsche Kritik, dass das Gelingen des Geistes in einem Setzen bestehen muss, das frei ist von jeder Verselbstständigung des Gesetzten gegenüber dem Setzen. Gelingendes oder freies Setzen im Sinne der dogmatischen Kritik wäre bloßes Setzen, Setzen, das sich nicht gegen sich selbst verselbstständigt. Darin besteht der Dogmatismus der dogmatischen Kritik. Sie entscheidet zwischen Fehler und Gelingen so, dass sie trennt. Weil sie ihre Identität nicht versteht, versteht sie daher auch weder den Fehler noch das Gelingen richtig. Denn man versteht nur Fehler und Gelingen richtig, wenn man sie in ihrer Identität versteht. Nun, der Unterschied von Fehler und Gelingen, der Unterschied von Kritik und Affirmation im Begriff der zweiten Natur besteht darin, dass ihre Identität als dialektische nicht durch eine einfache Gleichung ausgedrückt werden kann. Es gibt daher einen Unterschied in der zweiten Natur, also der Unterschied zwischen Kritik und Affirmation ist. Nicht den Unterschied zwischen Setzung und Verselbstständigung, sodass man sagen kann, die Setzung ist das Gute, die Verselbstständigung ist das Schlechte, sondern den Unterschied zwischen Verselbstständigung und Verselbstständigung. Zwischen der Verselbstständigung zum geistigen Mechanismus und der Verselbstständigung im geistigen Schaffen, nochmal das Beispiel Kunstwerk. Zwischen der immer gleichen Wiederholung abstrakt imaginärer Identitäten und dem plötzlichen Hervortreten des Werks aus und gegenüber unserem Machen. Die Selbstverwirklichung des Geistes bedeutet seine Selbstverfehlung. Das bezeichnet die Identität von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur. Aber die Selbstverfehlung des Geistes bedeutet nicht seine Selbstverwirklichung. Das ist der Unterschied in der Einheit von Fehler und Gelingen im Begriff der zweiten Natur. Das Gelingen, das ist mein letzter Satz, des Geistes besteht nicht darin, keinen Fehler und es richtig zu machen, sondern den richtigen Fehler oder den Fehler richtig zu machen. Vielen Dank.